Hey Leute, was geht ab? Wir sind wieder da, euer Lieblingspodcast Prosekola und wir machen mal kurz Werbung für Patreon.
Jetzt ganz neu! Prosekola hat auch Patreon! Und dann machen wir auch manchmal ein bisschen was. Und ihr helft uns zum Beispiel Busrechnungen zu bezahlen. Jetzt unterstützen der Patreon.com/Prosekolaune. Danke!
Leute, was geht ab? Da sind wir wieder nach diesem entspannten kleinen Werbeblock.
Kleiner Infoblock.
Kleiner Infoblock am Anfang. Wir haben heute nicht nur einen fantastischen Gast. Nein, wir haben gesagt, drei Männer, das reicht noch nicht.
Drei weise Männer reichen nicht.
Deswegen haben wir noch einen vierten dazu geholt. Hallo, lieber Max.
Hallo, lieber Chris. Hallo, lieber Marek. Hallo, lieber Max.
Hallo, lieber Chris. Hallo, lieber Max. Hallo, lieber Marek.
Hallo, schön, dass ihr alle da seid.
Nee, ich will auch noch. Hallo lieber Max, hallo lieber Max, hallo lieber Chris.
Schön. Und also es ist Max Rockstar und Max Nachts, Ich merke jetzt schon, es wird komplett krank. Wir sitzen hier wie in so einem Plenum, das ist echt schön. Aber du bist gerade eben noch vorbeikommen, weil wir gehen jetzt noch gemeinsam was essen. Und wir waren heute den ganzen Tag bei dir im Laden. Also der Lessmann, Maxe und ich waren heute den ganzen Tag bei dir im Laden.
Wir haben mitgeholfen.
Kann man mal so sagen. Dirty Dirty World, wir haben schön die Pakete gepackt und haben die rumgeschmissen. Und
Hep.
Hat Spaß gemacht.
Ja, früher Hip-Hop, heute Hip-Hop.
Das ist ein Fakt. Genau. Und deswegen bist du jetzt hergekommen. Du bist noch ein bisschen krank, aber du hast kein Corona.
Nee, ich habe kein Corona. Ich habe mich wirklich 15 Mal getestet.
Ja.
Die Klimaanlagen, ich war letzte Woche in den USA auf der D23, auf dieser Disney-Expo.
Mhm.
Und es war einfach, also es ist so krass, weil einfach draußen sind es 38 bis 40 Grad und du gehst in den Raum rein. Und egal wie groß er ist auf 18 bis 20 Grad runtergekühlt. Und das ist einfach so, also ich habe auch immer wieder so, weil so mit Jesse und so da, und habe immer gesagt, also wir fangen irgendwie an, also wir machen uns so viel Mühe und Gedanken über Klimaschutz und da wird einfach nur geballert. Also da ist ein 7000er Raum, also diese großen, wo die großen Panels waren, die Räume waren auf 20 Grad runtergekühlt und da sind 7000 Leute drin. Das ist riesengroß und du siehst die ganze Zeit nur so, ja, so Wolken, die runterkommen, so kalte. Dann bist du so, it's over. So, es ist vorbei.
Das war genau mein Eindruck von Amerika, als ich 5 Wochen drüben war.
Das ist so krass, oder?
We don't give a shit about climate change.
Wäre doch geil, wenn es uns jetzt gut geht.
Ja.
Ganz einfach Rechnung.
Ja, genau.
Wir haben einmal in einem Restaurant, im Disneyland haben wir Papiersträume bekommen. Und da hat sich die Fachkraft, die uns die gebracht hat, dafür entschuldigt. Die hat gesagt, sorry for the paper straws. Und wir waren so, in Germany... It's everywhere. So. War so richtig so. Wow. Naja, also die hat gesagt, die regen sich mehrmals am Tag richtig Leute auf, dass sie Papiersträume haben. Als hätte man keine anderen Sorgen. Nee. Naja.
Herrlich. Und deswegen hast du auch ein bisschen erkältet, weil die sagen, Klimakrise, merke ich nichts von dir, hat es überall immer 20 Grad.
Wir kriegen es schon wieder kühl, Leute. Gib uns doch jetzt, wir kriegen es kühl, sagen sie.
Ich habe eine Frage, was mich wirklich schon länger beschäftigt und ich habe mich nie getraut, das zu fragen, weil es mir so ein bisschen peinlich ist, weil ich vermute, dass die Antwort sehr leicht ist.
Ja.
Ich bin aber selber noch nicht drauf gekommen. Ja. Warum heißen Sachen, die im Jahr 22 sind oder rauskommen wie FIFA oder die D23, nicht D22 und FIFA 22, sondern FIFA 23 und D23.
Keine Ahnung.
Warum ist das
also
so?
Also die D23 heißt immer D23,
ach,
weil 23
so.
das Gründungsjahr ist von Disney.
Okay, na gut.
Nächstes Jahr wird Disney 100, aber die D23, die vor 4 Jahren zum Beispiel war, die letzte, heißt auch D23.
Dann ist es nur FIFA. Und aber FIFA es macht mich trotzdem verrückt.
Es macht die, weil sie immer auf das vorausschauende Jahr denken. Weil FIFA kommt im September raus und das Jahr ist schon rum. Das ist ja dann die nächste Saison.
Hm. So, das
siehst du, es war, ich war
relativ
war
gut erklärt von Max.
Ja. Ja. Ich wusste, es ist eine dumme Frage.
Nee, ist ja keine dumme Frage. Man sagt ja auch immer Saison, also es heißt ja immer, jetzt spielen wir die Saison 22-23 und nächstes Jahr wird die Saison 23-24 gespielt.
War Walt Disney Illuminat wegen der 23?
Mhm, stimmt, ja.
Ja.
Bestimmt.
Ja. Gut, auch die Frage ist beantwortet. Deswegen
sind wir schon im Hörerfang.
Ja, das ist jetzt schon das Hörerfang.
So der Softstart, ja.
Ich wollte euch drei einfach mal zusammenbringen, um euch ein paar Fragen zu stellen.
Ja, aber das waren sehr gute Fragen. Mal so grundsätzliches Besprechen und so.
Eins noch. War der Illuminat?
Hatte der Schuhgröße 40? Nein. Okay, nächste Frage. Hatte Walt Disney Schuhgröße 41? Nee. Okay. Ich habe mir neulich die Frage gestellt, die kann ich ja hier auch nochmal in die Runde werfen. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, euren Tod vorzutäuschen? Und wenn ja, was hätte es für Vorteile und Nachteile? Was würdet ihr euch zum Beispiel dann gerne anschauen? Wie würdest du zum Beispiel, würdest du bei deiner Beerdigung, Maxi, heimlich auftauchen?
Absolut.
Ja?
Mega, gerne. Ja, okay. Und zu gucken, welches Arschloch nicht gekommen ist. Ja. Und dann alle verrückt mal, die nicht gekommen sind, da auftauchen,
ja,
damit die denken, so, der ist doch tot, das kann doch nicht sein. Ja. Dann mal so vorbeilaufen im Hintergrund.
Ja.
Dann werden die langsam, machst du die langsam mürbe. Ja. Mach die über Jahre.
Hey Leute, ich habe neulich ein Video gesehen von Michael Jackson, dass der angeblich nicht tot sei, von so einem deutschen YouTuber, und der hat erklärt, woran er das festmacht. Das war so scheiße. Also er hat halt erzählt, naja, diese eine Sache ist relativ klar, und zwar, es gab mal jemanden, der ist irgendwie ganz schlimm verbrannt oder so, und es war ein Fan von Michael Jackson, und dann hat er gesagt so, und mit dem hat er sich auch ein paar Mal getroffen, und es ist davon auszugehen, dass diese Person, die damals so verbrannt ist, sich zurückgezogen hat aus der Öffentlichkeit und Michael Jackson sich jetzt hat absichtlich auch so verbrennen lassen.
Wie ein Creme Brûlée.
Ja, genau, damit er jetzt quasi als er durch die Welt gehen kann. Es ist also wirklich, was für eine verrückte Behauptung das
ist. Aber gibt es ja auch die Behauptung, dass Avril Lavigne schon seit Ewigkeiten von so einem Double gespielt wird. Dass die
seit dem 18. oder so, ne?
Ja, ne, dass die irgendwie halt absurd. Schon tot ist oder weg.
Wie bei den Beatles. Da gibt es ja diese Paul is Dead Theorie, dass Paul McCartney relativ früh in der Karriere der Beatles gestorben ist und dann von verschiedenen Doubles ersetzt worden ist. Und es gibt da richtig Hinweise drauf. Zum Beispiel gibt es ein Beatle-Cover, wo Paul in einer Kiste sitzt, quasi. Also sieht eigentlich aus wie so ein Karton oder so, aber es könnte eben auch ein Sarg sein. Mhm. Und dann gibt's, John hinter seinem Rücken irgendwie so ein Zeichen. Es könnten Hasenohren sein, aber es könnte auch irgendwie ein hinduistisches Handsymbol für den Tod sein.
Mhm. Oder er läuft ja bei dem Abbey Road Cover, läuft er über die Straße als einziger ohne Schuhe, und das ist auch ein Zeichen dafür, dass es in dieser und jener Religion werden die Toten ohne Schuhe beerdigt und so. Also das ist eine ganz absurde Theorie, und auch hinten dran steht ja dieser Käfer, und da steht irgendwie sowas wie irgendeine Zahl 34 if oder so, und es heißt so viel wie, er wäre jetzt 34 if, also wenn es nicht passiert wäre, wenn er nicht gestorben wäre. Also die Leute ziehen sich da einen Scheiß aus den Fingern, das ist unfassbar.
Ich liebe ja so Theorien, finde ich immer geil.
Ja, und wie krass ist es für den Typen, der dann ab irgendwann einfach Paul McCartney war?
Ja. Stimmt, ja.
So, Telefon klingelt, so, wir brauchen dich, du bist ab heute Paul McCartney.
Ja.
Aber ich habe noch einen Termin auf dem Bau. Nee. John, du kommst jetzt.
Und du hast jetzt mehr John, du hast Paul. Paul reißt nämlich schon John. Testen
immer Paul, er dreht sich um. Paul!
Leute, wir machen mal wieder Werbung, und die Leute lieben es, wenn wir Werbung machen, weil wir so authentisch dabei sind. Vor allem, wenn wir Werbung für Essen machen. Wir lieben Essen, ne? Köstlich.
Essen ist das Beste.
Wir sind große Essensfans und auch Essenfans. Ja. Weißt du noch, als wir in Essen aufgetreten sind?
Krank, ja. Drittgrößte Stadt Deutschlands, oder?
Absolut richtig, ja.
Und mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen.
Ja. Leute, aber weg vom Thema Essen, zurück zum wirklich wichtigen Thema. Mit wem haben wir denn heute dieses fantastische Sponsoring von Stengers Lieblingsessenslieferanten?
Mit HelloFresh mal wieder. Und wie ich schon in der letzten Werbung prophezeit habe, als wir von New York heimgekommen sind, stand herrlich HelloFresh vor der Tür. Beziehungsweise mein Nachbar hat schon eingeräumt, dann habe ich einen Schlüssel für meine Wohnung. Und da konnten wir ganz easy peasy kochen. Wir waren zwar hart übermüdet, aber das haben wir doch mit HelloFresh noch wunderbar hingekriegt.
Der Stenger liebt HelloFresh so sehr, das war eine Grußformel von ihm in Amerika.
Ja, Hello Fresh.
Und ich denke, jetzt ist ja bei HelloFresh eine Sache, die jetzt im April noch reinkommt, ne?
Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf, genau. Weil ich bin immer noch dabei, und zwar, es gibt die limitierte Taste of Asia Gerichte. Da werde ich, nachdem ich in New York war, endlich mal nach Japan, Korea und auch nach Malaysia geführt. Da freue ich mich zum Beispiel auf koreanische Fleischbällchen, die ich selbst würzig glasieren werde. Ich habe noch nie was Deftiges glasiert. Ich habe übrigens auch noch nichts Süßes glasiert, weil ich back so wenig.
Ja. Okay.
Aber ich bin gespannt drauf, wie das so wird.
Ja. Für alle, die nicht wissen, wie HelloFresh funktioniert, ist eigentlich super easy. Man man bestellt was, ne? Man kann sogar online auswählen, welche Gerichte man haben will, oder?
Man geht auf die Webseite und kann sich da Gerichte aussuchen, was man so essen will, ob es jetzt 3, 4 oder 5 Tage sind. Mhm. Packt das alles in den Warenkorb und dann wird das einem bis vor die Haustür geliefert.
Ja.
Alles wunderbar frisch, auch alles gekühlt. Das hat man noch so Karten dabei, das sind quasi Gerichte, so Rezeptkarten, und dann bekommt man Schritt für Schritt erklärt, wie man das Gericht kocht.
Ich sehe nämlich hier gerade im Briefing, weil man lernt ja bei HelloFresh auch immer ein bisschen was dazu.
Mhm.
Bei dieser Taste of Asia Sache, ich hoffe, dass das passiert, denn es gibt Kochtechniken, die man erlernen kann, zum Beispiel seinen Reis pink färben.
Wow.
Das wird mir irgendwie gut gefallen.
Ja.
Ich denke, da würde ich gerne dein Feedback dazu bekommen,
also,
wie das denn war.
Also lauter Sachen, die man noch nie gemacht hat, Fleischbällchen glasieren und auch irgendwie den Reis pink färben. Ich bin gespannt, wie das im April so geht. Also wie das dann so abgeht bei mir in der Küche.
Zackig geht's, weil es dauert nur 30 Minuten, so ein Ding zu kochen, ne?
Genau.
Und Wahnsinn.
Man hat genau nur die Zutaten da, die man auch für das Essen braucht. Man hat nicht so viel im Kühlschrank, was dann irgendwie weggammelt, weil man irgendwie eine...
Das ist auch mein Problem, sag ich ehrlich. Ne?
Eine Zucchini gebraucht hat. Oder man braucht eine Zucchini, dann muss man die im 5er-Pack kaufen oder so. Und dann gammelt es hin. Passiert bei HelloFresh nicht.
Ja.
Und man hat einfach jede Woche über 30 Rezepte zur Auswahl.
Wahnsinn.
Ich freue mich auf die Reise nach Asien.
Woche hat ja nur 7 Tage. Ist ja überkrass.
Ja, wie kriegen wir das hin?
Hier mal mit nachdenken.
Ja.
Kopf.
Ja, und extra für unsere HörerInnen gibt es natürlich einen Code. Und zwar mit dem Code HFProseccoLaune. Alles groß geschrieben. HF ProseccoLaune. HF für HelloFresh, Leute. Das sollte klar sein. Und ProseccoLaune, so heißt unser Podcast, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. In Österreich bis zu 130 Euro. Frechheit, dass sie mehr sparen als wir. Und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Die haben doch so viel Geld, die Schweizer.
Unglaublich. Dann müssen wir mit HelloFresh nochmal sprechen.
Kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch noch. Und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen gültig. Guckt einfach in die Shownotes, da gibt's den ganzen Link nochmal zum draufklicken. Dann müsst
Guten
ihr das
Abo.
Nicht alles abtippen.
Von meiner Seite.
Guten Appetit. Tschüss.
Tschüss. Die erste Frage kommt von Kaffeekocher. Entweder immer eine ordentliche Wohnung oder nie wieder was vergessen.
Wieso gucken mich denn alle an? Bist du wohl ein scheiß Joke? Ich guck Max an und er guckt mir so richtig so. Er guckt mich so an wie, na? Was ist es? Chris, die Frage scheint an dich zu gehen. Was war die Frage nochmal? Entweder immer eine ordentliche Wohnung oder nie wieder was vergessen. Boah, ich finde was zu vergessen schon richtig scheiße, weil dann muss man es immer wieder neu kaufen. Mhm. Die ordentliche Wohnung ist mir gar nicht so wichtig.
Darf man denn dann trotzdem aufräumen? Weil das ist die Frage, die ich mir stelle. Heißt es, das ist dann für immer unaufgeräumt? Man kann das Chaos selber nicht beseitigen auch? Mhm. Oder
nee,
heißt es nur, es ist nur nicht automatisch?
Es ist, glaube ich, automatisch. Also auch das
dann würde ich auf jeden Fall nie wieder was vergessen als Automatismus, und dann räume ich halt auf ganz normal.
Also vergessen, glaube ich.
Dann vergesse ich ja auch nicht aufzuräumen.
Vergessen würde ich sagen, Gegenstände sowie als auch Termine, Geburtstage, sowas.
Warum
ich habe keinen Bock mehr aufzuräumen. Ich vergesse relativ wenig.
Ach so, das wird dann auch nicht schlechter, das Vergessen. Ey, sorry Leute, ich hab die Frage falsch verstanden. Marek hat total recht.
Ich vergesse relativ wenig, aber ich habe Bock, dass ich nicht mehr aufräumen muss.
Ja, stimmt.
Und eigentlich ist es eine schreckliche Vorstellung davon, nie wieder was zu vergessen, dass man sich an alles erinnern kann, was jemals passiert ist. An jeden Satz, den man gesagt hat, an alles, was man gehört hat, alles, was man gesehen hat.
Ja.
Vergessen ist ja auch ein Segen manchmal.
Aber meint er nicht eher so was Grundsätzliches wie Schlüssel?
Ja, ich glaube,
ich glaube, es ist viel zu deep schon wieder.
Ja. Ich glaube, es ist in Richtung Termine,
ich
Geburtstage.
Ich kann nichts mehr vergessen.
Oder Gegenstände.
Schon Riesenhirn. Es liegt schon so auf den Schultern. So richtig
pulsiert so.
Ich kann. Halt das Buch weg.
Nur noch so einen ganz bräsigen Gang.
Es gibt aber wirklich Leute, die können nie wieder was vergessen.
Ja.
Also die fragst du, was hast du an diesem jenen Tag gemacht? Und dann könnt ihr dir den kompletten Tagesablauf sagen.
Ja, das ist
aber
Leute,
so seit
Steuerfahren
Tag 1, ne?
Was?
Frisch geboren. Ich kenn so ein paar Leute, die wissen so von ganz von Anfang an alles.
Oh, das ist saugruselig.
Was?
Ja. Also wirklich so super Kind, wo ich dachte, so, du hast noch nicht mal sprechen können, du weißt aber trotzdem, dass du am 3. März 93 dir zweimal in die Hose geschissen hast, dich geschämt hast.
Völlig absurd, wirklich. Ja. Völlig absurd. Was ist eure früheste Kindheitserinnerung?
Penisbad im Eierbecher bei meinen Großeltern im Wohnwagen.
Wirklich?
Ja, ich hatte eine Beschneidung relativ früh.
Ach, du bist beschnitten?
Ja, ich bin beschnitten. Und
wie der von Kellogg's.
Genau, wie der von Kellogg's. Und ich weiß nicht warum, aber ich erinnere mich wirklich daran, wie ich im Eierbecher
ja.
Meinen kleinen Penis da reingehängt habe.
Ja.
Meinen winzigen, beschnittenen Kinderpenis. Und wie das gerochen hat da im Wohnwagen und so. Und wie doll das wehgetan hat, als meine Oma, unbarmherzig wie sie ist, diesen Verband mit einem Ratsch abgerissen hat.
Mhm.
Ja, das ist meine erste Kindheitserinnerung.
Die kann ich absolut nicht
auf toppen. Jeden Fall aufräumen.
Ja.
Absoluter Fuck.
Ich will ganz vieles vergessen. Ja, Maxi, weißt du was?
Ich weiß, dass immer so, also dadurch, dass mein Papa ja viel unterwegs war mit so Tourkram, mit den Röttger Monotones, weiß ich, dass da immer viel passiert ist und das sind halt so die ersten eindrucksvollen Erinnerungen und ich glaube, deswegen sind die noch so präsent. Ich weiß, dass wir auch irgendwann mal in so einem Backstage waren und dass ich da eine kleine Plastikwanne hatte und da drin saß, während alle irgendwie getrunken haben. Keine Ahnung, was das für ein Szenario war. Auch ein bisschen komisch. Aber
genau, klingt wie ein Ritual.
Ja. Vielleicht wurde ich auch beschnitten. Ich weiß nicht. Es war ja aber so Röttger Monotones Erinnerungen, so düstere, auch so Konzerte und so.
Mhm.
Ja, ich habe auch so eine weird, ich weiß, dass ich irgendwann mal als Kind aus der Wohnung raus bin, weil sich meine Eltern gestritten haben.
Oh.
Und das war so, die haben mich getrennt, da war ich 3,
ja.
Also kurz davor,
ja.
das hatte ich irgendwann pro Sekunde auch schon mal erzählt. Und immer, wenn ich Simply Red höre, denke ich an rosa Teppichboden.
Aha.
Weil die das immer gehört haben zu dem Zeitpunkt, als ich nur krabbeln konnte und eben nur diese Vogelperspektive, die relativ niedrige Vogelperspektive auf diesen rosa Teppich, den die hatten haben.
Ich habe als Kind relativ häufig nicht checken können, wann ich groß muss. Das weiß ich noch. Und ich habe zum Beispiel einmal es nicht mehr, also ich hatte auch so ein bisschen Angst vor meinem Papa oder Respekt, weil er war kein böser Papa, sondern er war eigentlich ein lieber Papa, aber der war halt mein Papa und ich hatte Respekt vor dem.
Und er ist sehr muskulös.
Und der ist auch sehr muskulös, muss man dazu sagen. Und dann habe ich mich einmal nicht getraut zu sagen, dass ich jetzt groß muss und dann habe ich heimlich hinter sein Sofa geschissen. Ja, an der Stelle. Und dann hat es mein Papa irgendwann rausgefunden, dass ich heimlich in das Sofa geschissen habe und da gab es einen richtig, richtig großen Ärger, leider. Und ich habe einmal, als meine Oma mich gebadet hat, in die Badewanne geschissen. Das war wirklich echt, das sind so die ersten Kindheitserinnerungen.
Ich war mit meiner Schwester in der Badewanne, als die in die Badewanne geschissen hat auch.
Ja,
dann echt? Kam die Wurst so hoch.
Ja, das ist nicht schön, ne? Nee. Und mein Vater hatte immer so eine Hexe im Kinderzimmer hängen, also so als Dekoartikel und die hat mir so viel Angst eingejagt. Ich habe mich aber nicht getraut zu sagen, dass die mir Angst macht. Und irgendwann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und gesagt, können wir bitte die Hexe abhängen? Ich habe Angst vor der. Und dann war es so, ja klar. Ich war aber so jahrelang ängstlich vor dieser Hexe. Also da habe ich sehr, sehr viele Erinnerungen dran. Und auch so an das Auto von meinem Vater, der hatte so ein Honda Civic und so, an sowas erinnere ich
mich. Ist dein Vater Bones MC?
Naja, aber an so Sachen erinnere ich mich noch sehr tatsächlich. Und auch dieses Ganze, das habe ich ja schon mal erzählt, dass ich mich dann immer, der hat dann immer ein bisschen länger geschlafen am Wochenende. Ich war ja nur am Wochenende da. Und dann bin ich in sein Zimmer gegangen, in sein Wohnzimmer und dann hatte der da so eine riesen Hi-Fi-Anlage und dann habe ich immer Marius Müller-Westernhagen, diese CD Affentheater habe ich immer gehört, deswegen kannte ich die bis heute auswendig und hab das dann immer gehört, dann habe ich mir vorgestellt, wie er das wohl auch hört und dass ich jetzt quasi die Musik höre, die mein Papa auch mag und dass wir dann quasi so wie beide von was Fan sind und das fand ich einen schönen Gedanken und ich habe jahrelang gedacht, dass das so wäre, dass der diese Musik so gern gemocht hat und ich eben ja. auch und dass uns das verbindet und dann habe ich ihm das irgendwann mal erzählt und dann hat er gesagt, nee, habe ich nie gehört, war mir scheißegal. Das war einfach nur so, lag halt da rum, die CD, und ich dachte, das wäre seine Lieblings-CD.
Boah, das ist so traurig. Jetzt fangen wir an zu weinen.
Das ist scheiße.
Das ist ja. Aufräumen. Aufräumen, aufräumen, aufräumen.
Ja, gut, okay. Stengi, was ist denn deine erste Kindheitserinnerung?
Das ist schwierig, weil meine Mutter hat schon sehr früh eine Videokamera gehabt und dadurch vermischen sich diese Aufnahmen, die ich gesehen habe, mit meiner,
okay,
mit meiner eigenen Wahrnehmung. Also bei mir ist es irgendwie ein Bild, wo wir mal einen Ausflug gemacht haben, wo alle dann irgendwie so draußen in der Sonne an der Wand saßen und ich saß auf bei irgendjemandem oder bei einer Frau, einem Herrn irgendwo auf dem Schoß und hab nur so ein Standbild von dieser Szenerie, wie sie alle da sitzen, so Mitte der 80er Jahre mit so diesem, kennst du so diese Weingläser, die unten so grün sind und oben dann so.
Diese fränkischen.
Genau, und das ist alles, was ich, das ist, glaube ich, meine erste Kindheitserinnerung. Ich kann es nicht zuordnen, ich weiß nicht, bei welcher Tante oder bei wem wir da waren. Und ansonsten, glaube ich, auch irgendwas in die Richtung, also ich glaube, das geht dann in Richtung Weihnachten, wie ich Schloss Grayskull geschenkt bekommen habe.
Stark.
Ja, von He-Man. Und da gibt es aber auch wiederum Bilder und deswegen weiß ich auch nicht, ob ich das nur von den Bildern kenne oder ob ich das wirklich aus meiner Ego-Perspektive auch
Mandela-Effekt-mäßig.
Ja.
Aber wisst ihr noch, als ihr rausgefunden habt, dass eure Eltern ein Leben vor euch hatten und wie weird es für euch war, das rauszufinden?
Ja, total.
Ja, ne? Das finde ich auch super strange. Als ich als Kind irgendwann gecheckt habe, es gab einen Moment, da war meine Mutter schon auf der Welt und hat ein Leben gelebt ohne mich. Wie soll denn das gehen? Ist doch alles, was ich habe, ist doch meine Mama. Und die war vor mir schon auf der Welt und hat schon vor mir Sachen erlebt und da gab es mich noch gar nicht. Wie ging das?
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja.
Nee, aber ehrlich, also das ist auch kein Gedanke, der mir irgendwie Angst macht.
Nee, das war einfach so, ich fand das einen erstaunlichen Gedanken.
Ja.
Ja. Naja.
Ich weiß, also bei uns in der Film, wir alle haben halt immer so Geschichten erzählt von irgendwann, ne? Das hatte ich nicht. Na gut, ja, es sind schon Sachen vor mir passiert.
Ja, ich fand es immer so krass, wenn ich dann gehört habe, ja, da war ich schon mal und dann, hä, wann warst du denn da? Ja, dann und dann, da warst du noch nicht geboren. Ich war so, man, das ist irgendwie nicht cool. Das hättest du ja warten können.
Ich wurde auch hin.
Und es klang immer so, als hätten die alles Lustige gemacht und dann bin ich auf die Welt gekommen und dann war es so, ja, seitdem sitzen wir nur im Wohnzimmer. Das war so. Ich war schon in New York. Ne, und dann so, ja, wo fahren wir dieses Jahr hin? Nirgendwo, wir haben kein Geld mehr, weil du so viel isst.
Wegen den Toppers.
Die Toppers gehen ins Geld.
Okay, Stengi, nächste Frage.
Weil wir gerade bei der Kindheit sind, welchen Traumberuf wolltet ihr als Kind erlernen, fragt Christina aus Würzburg.
Ich wollte immer Paläontologe werden. Ich wollte immer Dinos ausgraben.
Das ist geil.
Ja. Und ich bin auch überall immer so an so Dreckberge und habe dann so geguckt, ob ich was finde. Das war wirklich cool. Das hat lang Spaß gemacht.
Hast du mal irgendwas anderes gefunden? Mal eine Münze aus dem Römischen Reich?
Ich habe irgendwann mal, aber dann, also da war ich schon so 10, 11, 12 und da haben wir so Lager gebaut im Wald und dann habe ich ein altes Gewehr gefunden, das jemand, ein Soldat versteckt hat.
Krass.
Das ist super krass.
Ja.
Was hast du mit dem Gewehr gemacht?
Wir haben es dann der Gemeinde gegeben, weil die so ein Museum hatten.
Aber was vorher hast du schon mal gesagt.
Was Schlimmes, ganz Schlimmes sagen, sorry. Ich wollte einen ganz fiesen Rebound-Gag machen nochmal. Ich mache ihn nicht.
Okay.
Ja, Entschuldigung.
Hast du Entschuldigung gerade gesagt?
Was habe ich gesagt?
Entschuldigung.
Leute, ey, ihr macht mich verrückt.
Ja, also nochmal, also zum Kontext. Ringheim, wo ich eben aufgewachsen bin, das gab es erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Vorher gab es da irgendwie was, das hieß Ringelheim. Das war aber nur ein Flugplatz. Und von da sind, glaube ich, irgendwie immer Bomber gestartet. Das heißt, da war relativ viel Militär, da waren viele Bunker. Und irgendjemand wollte da wahrscheinlich sein Soldatentum geheim halten. Und deswegen hat er das Gewehr da verscharrt. Und da waren irgendwie auch noch Sägeblätter dabei. Und ich glaube auch noch irgendwie so Munitionshülsen und sowas.
Das ist sehr beeindruckend, Marek, muss ich wirklich sagen. Ich wollte als Kind wirklich einfach nur Koch werden. Das ist mir relativ früh gekommen. Das habe ich durchgezogen. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das ist relativ eine langweilige Antwort. Was bei dir, Max, wolltest du auch schon immer Gedichte ins Internet schreiben?
Nee, ich wollte immer Schauspieler werden, als ich Kind war, weil ich dachte, dass es der einzige Ort ist, wo meine Andersartigkeit, meine flippig Andersartigkeit, die immer negativ aufgefallen ist, gut ankommt.
Als Schauspieler?
Naja, weil ich habe dann relativ früh so bei so Aufführungen und so mitgemacht und da haben die Leute immer geklatscht. Sonst war ich halt immer nervig. Und da habe ich gedacht, das muss ich machen, weil da werde ich lieb gehabt.
Das kann ich saugut verstehen.
Ja.
Das kann ich wirklich sehr, sehr gut verstehen. Das ist so dieses, man alle anderen finden einen so blöd, aber man weiß, ich bin doch liebenswert. Und
da sehen die es endlich.
Und da sehen die es endlich.
Das war echt in der Schule, ja. Das war wirklich in der Schule. Ich habe nur Ärger gehabt in der Schule. Und wenn es so Vorführungen gab, irgendwas, da waren alle, oh hey, und so dieses so erkannt werden auf einmal. Mhm. Das war mir irgendwie dann früh klar, dass ich irgendwie auf die Bühne muss, weil da scheine ich ja zu funktionieren.
Das war bei mir aber auch so. Ja.
Wollte ich gerade sagen, du hast auch super früh dieses
ich habe so viel Theater und sowas gespielt. Und das war echt krass, weil ich weiß es noch, dass ich bei irgendeinem Theaterstück saß. Also ich habe so, man hat mir dann auch, ich war in der Theater AG sehr früh, so mit 13, 14 bin ich da dann rein. Und dann haben die mir direkt schon so lustige Rollen gegeben. Ne? Also sie haben immer so gesagt, du bist dann bei Ebenezer Scrooge, bist du einer der Leichenfledderer und sowas, und aber immer so ein bisschen auf lustig getrimmt. In einem musste ich dann so mehrmals mich als Frau verkleiden, habe so Kleider getragen, und da weiß ich noch, dass mein Mathelehrer Herr Firner, Gott hab ihn selig, den Guten, der damals in der ersten Reihe saß, und der hat immer zu mir gesagt, dass ich nichts kann. Der war immer so, ey, du bist einfach unfähig, das ist einfach alles scheiße mit dir, so ungefähr. Und das hat er mir viele Jahre gesagt. Und der saß in der ersten Reihe, und als ich da gespielt habe, hat er sich kaputt gelacht. Also er war richtig so, der saß da und hat wirklich Tränen in den Augen gehabt, und alle, der ganze Saal war nur am Lachen und so. Und dann habe ich gedacht, als ich runterkam, hat er gesagt, das ist es. Und das war für mich so ein krasser Moment, weil war sogar der Typ, der immer mir gesagt hat, dass ich nichts kann, in dem Moment gesagt, du kannst was. Ja. Und das war so ein ganz krasser Moment, und das gab so ein paar Lehrer, die da drin saßen, und das hat danach auch so mein ganzes Bild vor denen so wie umgekrempelt. Mhm. Die waren zwar immer noch so, ja, bist immer noch scheiße, aber du kannst schon was.
Ich hoffe, mein Vater hört zu.
Wir boxen dich durch. Aber tatsächlich war das gar nicht, also natürlich war so Musik und Comedy und Theater, das war natürlich durch, allein durch meinen Vater, war es halt so oberkrass in die Wiege gelegt, aber ich wollte das tatsächlich als Erste nicht machen, sondern das Erste, woran ich mich erinnere, was ich machen wollte als Kind, war, ich wollte Geisterbahndesigner sein. Genial. Weil ich war ja so ein Fan von den Ghostbusters und sowas, bin super gerne als Kind immer bevor ich noch in Disneyland und so war, bin ich immer gern auf so der Dippemess in die Geisterbahn gegangen und so Geisterhäuser. Also immer wenn irgendwo Rummel war, war mir nur wichtig, gibt's eine Geisterbahn. Und dann habe ich angefangen, Geisterbahn zu Hause zu bauen. Erstmal natürlich einen kleinen Lego, so mit so Schienensystemen und sowas, und habe dann irgendwie so Komplexe gebaut. Und dann habe ich angefangen,
in fremden Schlafzimmern von Kindern Hexen aufzuhängen.
Ich habe tatsächlich so DIN A3 Blätter immer, habe dann so gedacht, ich mache das wie so eine Wand, und habe dann so, also wie so ein ganz verrücktes Kind, so Wände voll mit so zusammengeklebten Blättern und so Geister drauf gemalt, und die dann so eine Stimme auf meine Mutter kam, was machst du denn? Ich so, ich baue eine Geisterbahn! Ja. Und dann irgendwann mich auf so kleine Rollwegen gesetzt und mich so durchgeschoben, um zu gucken, wie gruselig das ist und sowas.
Genial.
So
geil.
Also es war schon...
Das ist ja genial.
Ich war schon Imagineerer eigentlich, weil... Ja. Also es war... Aber ich wollte wirklich sehr, sehr gerne Geisterbahnen bauen. Mach ich heute nicht, aber... Ähnlich.
Stengi, das will ich auch bei dir wissen, was du werden wolltest als Kind.
Also zuerst hat sich das auf das konzentriert, was ich gerade gut fand. Also ich habe, keine Ahnung, die drei Fragezeichen gehört, und da wollte ich Detektiv werden. Ich habe den Film Bodyguard gesehen und ich wollte Bodyguard werden. Ist auch dumm. Andere Kinder haben sich zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, Jurassic Park oder so angeguckt. Ich fand Tatort JFK total cool, den Film.
Du hast mich gesehen und wolltest Model werden.
Ja, genau, das kam erst später.
Ey, Max, wie du mich anguckst, genial.
Genau, aber es hat sich dann so ab Anfang der 90er eigentlich abgezeichnet, dadurch, dass ich war schon die ganze Zeit auch schon in meine Kindheit immer sehr musikaffin. Also es gibt Aufnahmen von mir, wie ich irgendwie im Wohnzimmer stehe, am Couchtisch und spiele Keyboard am Rand vom Couchtisch so irgendwie. Mhm. Zu Nothing's Gonna Stop Us Now von Jefferson Starship. Und also mich hat Musik schon sehr früh gehookt, und als dann Queen in mein Leben trat, war es komplett Game Over, dann wollte ich einfach Queen sein. Ich wollte Queen werden. Mhm. Da war das eigentlich schon klar, dass ich irgendwas mit Musik machen werde, und ich war dann auch immer so in den ganzen Schulaufführungen und so mit involviert, ob als Darsteller, Schauspieler, ob es mit der Musik irgendwie war und so. Und da hat sich das eigentlich schon relativ schnell abgezeichnet, dass ich auch irgendwie keinen, in Klammern, normalen Berufsweg einschlagen werde, sondern irgendwas immer in irgendeinem Eigenregie, was Kreatives mache. Dass es jetzt mit Musik jetzt in dem Maße nicht geklappt hat, das ist halt jetzt mal anders hingestellt, aber ich habe da natürlich auch eine Berufsausbildung gemacht, 10 Jahre lang, also nicht 10 Jahre eine Berufsausbildung, sondern 3 Jahre gelernt, 7 Jahre dann gearbeitet in einem Reisebüro, aber es war schon immer klar, dass das nur eine Zwischenstation ist.
Aber die hatte auch eine coole Warteschleife.
Ja, genau, eine coole Warteschleife. Aber das war dann, ich glaube, ich wollte schon immer, eigentlich wollte ich Rockstar werden.
Ich wollte eigentlich immer sowas wie ein berühmter Sportler sein, glaube ich. Also so der, das entscheidende WM-Tor schießt. Mhm. Mario Götze, mäßig. Ich glaube, das fand ich schon auch immer so eine coole Vorstellung. Ich habe immer mit so einem kleinen Tennisball bei mir im Zimmer gegen die Wand geschossen, so getan, als wäre ich Fußballstar. Und habe ich immer so Flugkopfball gemacht, mich aufs Bett geschmissen und so.
Hast du dich auch selbst moderiert?
Ja, klar. Ich habe mich selbst moderiert, die ganze Zeit. Ich war immer so, und da ist er jetzt. Also vor allem habe ich immer so getan, als wäre ich so das verkannte Talent und dann werde ich aber eingewechselt und schieße ich das entscheidende Tor. Das war ja so bei Mario Götze tatsächlich. Also ich habe einfach, er hat mein Leben gelebt, er hat meinen Traum gelebt, Mario Götze. Ja genau, ich wollte immer beim FC Bayern.
David Odengo.
Sich selbst moderieren ist einfach das Beste.
Ja, es macht super
viel Spaß. Es gibt, glaube ich, kein Kind, was in irgendeiner Art und Weise, wenn es im Sport geht, nicht den eigenen aktuellen Erfolg oder den Ballwechsel oder was auch immer gerade so kommentiert, das finde ich immer das Beste. Oder sich selbst interviewt.
Interviewst du dich eigentlich noch? Das wollte ich gerade sagen.
Ja,
ich mache das eine Zeit lang immer nachts interviewt, wie du Millionär geworden bist.
Der erfolgreichste Mann.
Der erfolgreichste Mann der Welt.
Genau. Herr Bloß, Sie sind ja der erfolgreichste Mann der Welt. Wie haben Sie das eigentlich geschafft? Und dann habe ich immer so vor mich hingeschwungen und habe gesagt, ich habe natürlich verschiedene Sachen gemacht, zum Beispiel.
Währenddessen schläfst du ein, damit tauchst du dich so.
Genau, ja, damit kann ich mich ein bisschen beruhigen. Ja. Das
mache ich auch super viel auf Autofahrten.
Ich habe auch mal einen Kumpel, der hat gesagt, ich traue mich irgendwie nicht. Also ich habe eine Frau kennengelernt, aber ich traue mich nicht, mit der zu schlafen. Ich bin so schüchtern. Und dann habe ich ihm einen Tipp gegeben. Und vor kurzem habe ich ihn wieder getroffen. Und dann hat er so gesagt, Chris, ist dir eigentlich klar, was du mir mal für einen Tipp gegeben hast vor Jahrzehnten? Ich meine, nee, was? Und dann hat er gemeint so, du hast mich dann ganz, ganz, ganz eindeutig, also eindringlich angeschaut und hast gesagt, weißt du, was ich dann immer mache? Ich stelle mir vor, ich bin P. Diddy. Und der ist so cool. Und so cool bin ich jetzt auch. Und dann hat er gesagt, und es hat funktioniert.
Aber ich kann nicht mehr aufhören, hat er gesagt. Ich komme da nicht mehr raus.
Ich bin das Bad Boy for Life.
Scheiße, Alter.
Ja, Max, du hast gesagt, du hast das auch?
Ich habe das auch ganz schlimm, schon immer. Ich habe auch damals, als ich so angefangen habe, Musik zu machen, mit mir selber so Juice-Interviews aufgeschrieben.
Genial!
Es gibt noch selbstgeschriebene Juice-Interviews irgendwo von mir.
Das ist aber so süß alles, ne?
Ja, war süß, wenn man 12 ist, nicht wenn man 25 ist.
Ach doch, das ist schon auch irgendwie knuffig. Ein bisschen knuffig ist es schon.
Habe ich sowas mal gemacht? Nee.
Mm-mm.
Ich habe immer alle 150 Pokémons gerappt.
Geil. Mach mal.
Kann ich nicht mehr.
Wie ging es ungefähr? Rap mal an.
Ich habe die einfach halt so wie aus dem Kopf aufgezählt und da habe ich, glaube ich, so wie das erste Eminem-Album gerade gehört.
Achso.
Ich
weiß gerade nicht mehr, was das erste ist. Bisasam?
Ich glaube, das erste ist
Bisasam. Shiggy Glumanda, Mewtwo.
Genau so, also einfach nur so aufgezählt und in ein Diktiergerät.
Ach, geil.
Und dann war ich aber so, Scheiße, jetzt habe ich dieses. Und ich war so, was mache ich mit der Kassette? Weil ich kann sie nicht wegwerfen.
Das war dein Pokédex.
Irgendjemand wird diese Kassette finden und die dann in sein Diktiergerät einlegen. Und denkst du so, Marek Bäuerlein, übelst wack die Pokémons eingerappt.
Ja.
Der kleine Loser aus der 5C.
Ja. Ey, hast du das noch irgendwo? Weil das müsste dem Sprengmeister geben.
Das
macht einen Song draus.
Ich habe das dann ganz lang so in der Schublade, wo meine Unterhosen waren, hinten so versteckt.
Sein dunkles Geheimnis.
Das ist ein Pornotape.
Ja, genau, wirklich so, wie mein dunkles
Geheimnis. Oder eine
Geheimnis,
Waffe.
So mäßig. Und irgendwann war ich so.
Das war auch eine Waffe.
Und dann war ich halt so 2-3 Jahre älter, so 14, 15, war ich so. Ach so. Und hab's einfach weggeworfen. Was mir auch nichts mehr bedeutet hat.
Oh, Scheiße.
Ja, aber da war ich so, oh Gott, welch Schande, was hab ich getan? Hab auch nicht drüber nachgedacht, dass man ja nochmal drüber aufnehmen kann, ne? Und dann wär's ja weg mit irgendwas.
Ja, das stimmt, aber ich hätte das mir so gerne angehört, wie du auch die Pokémons eingerappt hast. Das wäre wirklich wahnsinnig gewesen. Mann, ey. Herrlich.
Genial.
Stengel, was war die Frage nochmal genau?
Was euer Traumberuf als Kind war.
Achso, okay. Ja, das haben wir jetzt alle eindeutig beantwortet.
Ich habe noch eine Frage.
Pokémons eingerappt, keine Ahnung. Wie wir da hingekommen sind.
Damit würde ich kein Geld verdienen. Ich mache nochmal die 150.
Hast du schon gesagt, was du...
Paläontologie.
Ach stimmt, genau. Du hast es erstes gesagt. Wir sind so viele Leute, da hat man schon beim letzten vergessen, was der erste gesagt hat.
Wir sind so viele Leute.
Meine Prosecco-Laune.
Wir machen heute mal ein bisschen Werbung ausnahmsweise. Und zwar für Koro. Koro.
Sagt euch das was?
Ja, sagt mir was. Wir haben da nämlich was bestellt.
Ja. Wollt ihr mal erzählen, was ihr so bestellt habt?
Ich habe was bestellt und zwar, ey, eigennützig, ne? Mhm. Ich habe eine Freundin, die macht einen wirklich absolut genialen Pistazienkuchen. Mhm. Ist wie so ein Zitronenrührkuchen und man macht dabei sau viel Pistazien mit rein.
Wird der dann so grün?
Mhm.
Toll.
Der wird, der ist, oh, der ist, ist der lecker. Mhm. Und dann habe ich den das erste Mal gegessen. Und da weißt du, den will ich jetzt ganz oft essen. Und dann trage ich sie zu, dass sie Geburtstag hatte.
Ja.
Und dann habe ich bei Koro zweimal die 500 Gramm Packung Pistazien gekauft.
Ah.
Und habe dann ein Kilo Pistazien verschenkt.
Mm.
Und es kam herrlich gut an und mein Kuchengenuss ist damit gesichert.
Ja, da sagst du eigentlich schon was Richtiges. Du sagst nämlich Koro, da kann man anscheinend Nüsse und Kerne bestellen und sowas, ne?
Ja, aber auch herrliche Mousen, heißt das so? Mousen, also eine Erdnussmousse oder Pistazienmousse oder
Mousse. Und die haben auch so Snacks, ne? Ich esse auch manchmal gern dieses Pistazien-Törtchen. Das ist irgend so ein Cup.
Ah, okay, so Richtung Reses.
Ja.
Ah, okay, verstehe.
Richtung
okay.
Vergleichsprodukt.
Toll, ja.
Wie?
Was? Hä, was hast du gerade gesagt? Das weiß man nicht. Okay, gut. Also, das Coole an Koro ist natürlich, dass man quasi das Labyrinth aus Handelsstufen so ein bisschen umgehen kann und sich direkt, wie beim Großhändler, diese riesigen Packungen bestellen kann. Und ich finde, es ist auch ein Zeichen von Wohlstand, ne? Also, wenn du bei jemandem zu Hause reinkommst...
Ja, ich schlafe zum Beispiel gar nicht mehr auf normalen Kissen. Ich habe riesen Packungen Nüsse, auf denen ich meinen Kopf wette.
Toll. Und auf welcher Nuss schläfst du besonders gut?
Ich schlafe herrlich... auf eben jener genannte Pistazie. Und dann sonntags bette ich mein Köpflein auf eine Macadamia-Nuss.
Oh. Das wird ja eigentlich Macadamia ausgesprochen.
Ja, auf eine Macadamia.
Mhm. Also die denken auf jeden Fall Handel neu. Und ja, die haben das damit so ein bisschen revolutioniert. Also ich kenne ganz viele Leute, die sich regelmäßig dort bei Koro ihre Großverpackungen kaufen. Einfach auch, weil die, mittlerweile, ich meine, man ist ja auch so ein bisschen in dieses, zum Beispiel Thomas Müller, der hat neulich nach dem Spiel hat er einfach ein paar Nüsse gegessen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, toll, Nüsse, die sind. Das ist einer von uns. Der weiß, wie es funktioniert. Und natürlich ist auch dadurch weniger Verpackungsmüll gesichert. Ne? Da muss man ja nicht von, es gibt ja so teure Marken und dann kauft man für so 3 Millionen Euro so eine ganz kleine Packung Walnüsse. Das ist bei Koro natürlich anders. Ja. Ne? Da kriegst du eine ganz große Packung und vor allem halt auch zu einem fairen Preis und kriegst dort richtig gute Qualität. Aber halt, ja, da könntest du auch jederzeit einen Café in Berlin mit eröffnen, glaube ich, mit der Menge an Nuss, die man da so zu Hause hat. Also super. Koro steht außerdem natürlich für Transparenz. Also das ist so ein bisschen ihr Ding. Radikale, transparente Kommunikation mit den KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen. Neugier, die sind immer auf der Suche nach neuen Produkten, Innovation. Ich frage mich, ist die Nuss nicht zu Ende gedacht?
Ah, finde ich nicht.
Nee?
Komm, wir pitchen mal was.
Mhm.
Waldmeisternuss. Ich will jetzt nicht Mutter Natur nach einer Waldmeisternuss fragen, aber zum Beispiel eine Erdnuss mit Waldmeistergeschmack, warum nein?
Aha.
Der Waldmeister ist unterrepräsentiert und Koro, ich hoffe, ihr hört zu.
Ja.
Da mal bitte was für mich. Cola-Nuss.
Was ich mir auch mal da bestellt habe, waren so gefriergetrocknete Früchte, so Bananen und so.
Mhm.
Das habe ich mir auch mal bestellt. Du kannst dann Bananen essen, aber dann sind die knusprig.
Ist das wie ein Bananenchip?
Wie ein Bananenchip, so kann man sich das vorstellen, ja.
Also ich finde auch eine Erdnuss, die nach Walnuss schmeckt, irgendwie geil.
Das machen.
Weil eine Walnuss sieht irgendwie aus wie so ein bisschen nach wie ein Gehirn. Das ist vielleicht für Leute abschreckend, aber wenn ich eine Erdnuss hätte, die nach Walnuss schmeckt, wäre ja dieser Gap übersprungen sozusagen.
Jetzt haben wir euch 7 Produkte genannt. Stenger, was denkst du, wie viele Produkte haben die insgesamt im Angebot?
Sag Millionen. Ja, Millionen sind nicht dabei, sind über 1100. Also Trockenfrüchten.
Das hast du ja genau geschätzt.
Nüsse,
sehr genau geschätzt.
Als hätte ich einen Zettel da liegen. Trockenfrüchte, Nüsse, Nuss, Mousse. Da steht's, ich hab's gewusst. Superfoods, also ganz viel. Nicht nur einfach die normale Erdnussmischung, sondern ja, also auch was fürs Brot.
Also richtig leckere Sachen gibt's da. Und mit dem Code Prosecco, also bitte groß schreiben, Prosecco, das schreibt man folgendermaßen: P-R-O-S-E-C-C-O. P-R-O-S-E-C-C-O. Ich bin ganz schlecht im Buchstabieren. Ich hoffe, man hat's nicht so rausgehört. Spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment, also auf alle 1100 Produkte.
Ja, ran an die Nuss. Und als Mousse.
Ja, www.korodrogerie.de. Den Code und alle weiteren Infos findet ihr natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Leute,
guten Abo.
Holt euch mal eine Nuss. Tschüss.
Tschüss. Weiter geht's mit der Laune.
Sorry.
Meine Prosecco-Laune.
Karok92 fragt, das Schönste, Schrägstrich, Nützlichste, was ihr von euren Großeltern gelernt oder gesagt bekommen habt?
Als mein Opa auf dem Sterbebett lag, ne, hat er mich rangezogen und er war todkrank. Hm. Also er lag da und es war wirklich ganz kurz vor Schluss. Und da war ich so, das war 2008, also vor 14 Jahren, da war ich 24. Hm. Und da hat er mich rangezogen, hat gesagt, was machst denn du jetzt beruflich gerade? Und habe ich gesagt, nix. Und dann hat er gesagt, als ich 24 war, hatte ich schon eine Firma. Und habe ich gesagt, okay. Und dann hat er gesagt, und so läuft's hier nicht. Und hat mich so rund gemacht. Also ich glaube, der hätte es 5 Tage länger gemacht, wenn er die Energie nicht vertragen hätte. Der hat mich angeschrien, auf dem Sterbebett, in dem Krankenhaus, mein Vater stand dran und gesagt, Opa, beruhig dich. Und er hat gesagt, wie kann man denn so faul sein? Und ich war so, ach du liebe Zeit. Und dann hat er mich so rund gemacht, dass ich mir am nächsten Tag eine Ausbildung gesucht habe. Wirklich. Dann habe ich am nächsten Tag bei der Octonet angerufen und habe dann meine Ausbildung angefangen.
Krass.
Hat mich so fertig gemacht. Am Ende hat er noch gesagt, aber ich wäre ab dir trotzdem 20.000 Euro, verblase nicht.
Und was hast du mit dem Geld gemacht?
Verblasen. Aber aufs Feinste. Ich bin erstmal zum Consolmania gefahren und habe 3.000 Euro ausgegeben.
Genial. Genial. Boah, ich weiß es gar nicht bei mir. Ich muss ein bisschen länger drüber nachdenken, ehrlicherweise.
Ja, also.
Meine Oma sagte, ich muss immer die Endsilben ordentlich aussprechen. Das ist so Tipps von meiner Familie.
Aber auch nicht, was Podcast angeht, sondern einfach im Alltag. Einfach im Alltag.
Nee, ich habe von meinem Opa irgendwie so viel schönes Wissen über Flora, Fauna.
Mhm.
Und so, also so. Ich kann so easy Pilze sammeln und verreck nicht und bin relativ sicher, dass die halt essbar sind und kenne so alle Bäume und hab so, kann so im März kann ich so eine Birke anzapfen und dann da so Haarwasser draus machen.
Mhm.
Und das ist schon irgendwie so cooles Special-Wissen.
Aber hat dein Opa dir auch sowas wie so einen Ratschlag gegeben?
Nee, Ratschlag nicht, aber mein Opa hat mir, also Opa und Oma, so einen guten Wertekatalog irgendwie mir mitgegeben. Ich sag so moralische Entscheidungen eigentlich immer irgendwie in Ordnung. Und das hat mich also gut durchs Leben gebracht. Eine Sache hätte ich gern nochmal nachgefragt. Der konnte nämlich aus so frischen Weidenästen eine Pfeife schnitzen. Und das war aber total kompliziert, weil du musst die erst so klopfen, dieses Stück Ast, und dann kannst du die Rinde von dem Holz trennen.
Mhm.
Dann ist das wie so ein großer Strohhalm.
Mhm.
Und dann kannst du das Holz nochmal in verschiedene Bereiche schnitzen und wie so eine kleine, so eine Pfeife draus machen. Also eine zum, wie so zum Hund herrufen.
Mhm.
Und das fand ich immer genial, aber da war ich so mein ganzes Leben, da bin ich zu dumm für, das kriege ich nicht.
Mhm.
Und deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie das geht.
Okay. Das Ding ist bei mir, ich habe eigentlich so richtig viele Ratschläge habe ich da eigentlich gar nicht so bekommen. Also eher so, auch wie du sagst, so halt so einen moralischen Kompass so ein bisschen und aber was halt, also was immer so schlimm war bei mir, ist, ich habe halt meinen Uropa und meine Uroma, da dachte ich mir, ey, das weiß ich noch ganz genau. Und da saß ich bei meiner Oma auch, ich krieg Ärger bestimmt, wenn ich das jetzt erzähle, weil meine Oma hört ja die Podcasts, aber ich erzähl's trotzdem. Und da saß ich bei meiner Oma und habe ich gemeint, ey, Oma ist so krass, ne? Der Opa und die Oma, die waren ihr ganzes Leben verheiratet, die haben sich so geliebt, ne? Also das Urpa und Uroma, also wirklich, ne? Wie sie das wohl geschafft haben und so, das ist ja so viel Arbeit, ne? Und da hat meine Oma einfach nur laut gelacht und hat gemeint, naja gut, also die Oma hat schon einen Liebhaber in Südfrankreich gehabt und der Opa war auch immer ganz gern nochmal in Sachsenhausen und so. Dann hat die mir so erzählt, wie die beiden, wie die sich echt verarscht haben teilweise in ihrer Beziehung. Da war ich so, das kann ich nicht glauben. Also wirklich, aber die hat innerhalb von Sekunden das einfach so niedergeschrien, war so, nein. Sowas finde ich dann immer irgendwie so ein bisschen hart, wenn es so im Nachhinein entzaubert wird. So, weil das immer so ein schöner, tröstlicher Gedanke war. Immer dieses, mein Uropa und meine Uroma, die waren so perfekt irgendwie. Naja.
Also was ich auf jeden Fall, ich habe von meinen Großeltern, glaube ich, auch viele entzaubernde Momente erlebt. Oder ich glaube, deren Lebenshaltung und meine ist in vielen Aspekten sehr weit auseinander. Also viele Sachen haben immer nicht so gepasst. Ich war immer so ein bisschen weird. Mein Opa hat relativ früh immer zu mir gesagt, Junge, du bist so unkontrolliert.
Hol mal den Schwanz aus dem Eierbecher, hat er mir gesagt.
Genau. hat immer gesagt, du bist so unkontrolliert und das ist so, ganz krass hängen geblieben bei mir, weil als Kind ist man natürlich nicht kontrolliert. Mhm. Wenn man dann auch ADHS hat, ist man dann natürlich doppelt nicht kontrolliert. Mhm. Und das sind so Sachen, die eher so negativen Einfluss auf mich hatten. Aber wenn ich auf die positive Seite schaue, dann ist mein Opa ein unglaublicher Euphoriker. Der kann sich für Sachen unglaublich begeistern.
Wie für diesen Anzug, den du ihm geschenkt hast.
Zum Beispiel.
Du meinst Opa Richard.
Opa Richard, genau. Der ist dann so, der klatscht immer so in die Hände und sagt, Mensch, Junge! Wenn du ihm irgendwas erzählst, sagst du, Anneliese, hast du das gehört? Und sagt sie, na klar, hab ich das gehört, ich bin doch im selben Raum. So, er lässt sich nicht den Wind aus den Segeln nehmen und freut sich einfach über so kleine Sachen, so wahnsinnig toll. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich schon auch so mitgenommen habe, weil darüber können wir connecten, dass wir so euphorisch sind und uns so freuen können. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die bestimmt er auch bei mir mit ausgeprägt hat. Auch wenn ich nicht ganz so oft in die Hände klatsche wie er auf jeden Fall. Mal gucken, ob es jetzt noch mit der Zeit kommt. Obwohl Lini sagt, Max, bitte nicht.
Herrlich. Stengel, hast du da vielleicht einen Ratschlag, den du mal bekommen hast?
Also mir fallen da nur so Sprichwörter ein. Sowas wie, wer schreibt, der bleibt. Mhm. Das habe ich von meinem, also das hat Opa mal gesagt. Beziehungsweise meine Mutter hat es gesagt, aber die hat es wiederum vom Opa gehabt. Die haben nämlich zusammengearbeitet früher hier bei Meinesche und der Druckerei. Das andere war, Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen. Das habe ich auch beim Opa aufgeschnappt. Die Sache ist, ich war irgendwie nie so ein Opa-Oma-Kind, ich habe sehr viele Cousinen. Also wir haben es mal irgendwie gezählt, irgendwas zwischen 15 und 20. Wow. Irgendwas zwischen 15 und 20 Cousinen sind wir. Und klar. Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, meine Cousine hört den Podcast. Oder
Stenger-Clan, Alter.
Es ist eher der Buchner-Clan. Clan
ist der Stenger-Clan.
Ja, also der Buchner-Clan, also von mütterlicherseits. Also meine Großeltern väterlicherseits habe ich nie kennengelernt, die sind nämlich sehr früh gestorben, da war mein Vater selbst noch ein Kind. Ungeachtet dessen, also kann ich das nur von der mütterlichen Seite erzählen und ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dass dadurch, dass wir so viele Cousinen und Cousins waren wir auch jetzt nicht so super special irgendwie. Also,
Das check ich.
Aber ich habe auch schon von anderen Familien gehört, die viele Cousinen und Cousins haben, dass da die Oma jedes Einzelne liebt. Die hat mich garantiert auch geliebt, aber man ist da immer, wir hatten früher immer donnerstags Ruhetag, so von der Gastro, sind wir immer hingefahren und man hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dadurch, dass halt meine Eltern die ganze Zeit gearbeitet haben und auch natürlich, meine Mutter hatte Mitte der 80er Jahre eine Kamera, ne, die halt einfach sau viel Geld gekostet hat, aber das ging halt alles irgendwie. Man war immer so man wurde immer so als die reiche Familie dargestellt oder so gesehen halt, was eigentlich überhaupt gar nicht gestimmt hat. Wir waren reich an Arbeit und so, aber wenn wir dann irgendwo hingegangen sind, dann wollten wir auch gescheit essen gehen und hatten auch, haben uns da einfach auch das eine oder andere auch geleistet, aber wir waren nicht luxuriös reich.
Ja, so. Ihr hattet vielleicht andere Prioritäten.
Andere Prioritäten, aber man war immer so wie, da wurde meine Mutter auch hin und wieder auch so ein bisschen, von den anderen Geschwistern so ein bisschen aufgezogen, auch so, ja, du hast ja Geld, bist ja reich und so. Nee, meine Mutter steht 15 Stunden in der Küche so, weißt du?
Ja, voll.
Und klar, wenn man diese Leute immer nur sieht, wenn sie gerade frei haben, dann bekommst du natürlich auch ein anderes Bild. Und das ist da bei Oma und Opa immer so ein bisschen, da wurde man immer so ein bisschen komisch empfangen, hatte man das Gefühl. Und deswegen habe ich da immer so den Eindruck gehabt, oh, jetzt fahren wir zu Oma, jetzt bekommen wir wieder, wenn wir erstmal verbal alle abgeföhnt, ne? So, na ihr Rumtreiber, was macht ihr wieder so halt, ne? Ja. Und deswegen, ich weiß nicht, ob es von den anderen Cousinen und Cousins einen anderen Eindruck gibt, aber bei mir war das eher so ein eher ein pessimistischer Eindruck, muss ich sagen. Aber auch jetzt nicht so super schlimm, sondern eher so, ah ja, das ist halt unsere Brut so, ne? Das ist halt unsere Familie, ne? Also eher so witzig pessimistisch.
Was ich da jetzt aber rausgehört habe, was ich total schön finde, ist so, dass das eigentlich so klingt, als hättest du ein total, als wäre dein Leben total eingerahmt gewesen und in diesem Rahmen konntest du aber eigentlich, glaube ich, eine schöne Zeit verbringen. Also dieses, unter der Woche war ich immer zu Hause, weil zu Hause war immer was los bei euch wahrscheinlich, ne? Immer in diesem, dadurch, dass ihr einen Gastrobetrieb hattet, so, da war immer jemand. So.
Ja klar, auf jeden Fall. Man ist aber auch, ich meine, wir sind jetzt nicht die Kennedys oder die Royals oder sowas, aber man ist immer trotzdem in einer Öffentlichkeit groß geworden. Ja.
Und donnerstags fährt man dann immer zur Oma. Das hat irgendwie, finde ich, so einen Rahmen. So, ja. Man weiß genau, was passiert und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie auch eine Sicherheit gibt.
Ab total. Donnerstag war von der Schule abgeholt werden, City-Galerie, zum Müller, irgendwas zum Spielen gekauft oder mal nicht oder eine CD oder sowas, zur Oma gefahren. abends daheim, oder um 4 Uhr gab es irgendwie, 4, 5 Uhr gab es irgendwie daheim Kaffee und Vespe und dann war der Tag rum. Das war immer donnerstags, von der Wiege bis zur Bahre.
Toll.
Genau. Das war schön, das war eine tolle Zeit und so. Es gibt eine Sache, die konnten wir nie richtig klären und ich glaube, mein Opa hatte mal sehr hoch im Lotto gewonnen und hat es keinem gesagt.
Wirklich?
Keinem gesagt. Ich bin mir sicher, der hat den Lottoschein abgegeben, hat gesehen, okay, das hat er gewonnen und hat einfach den nächsten Lottoschein genommen, hat den ausgefüllt und das war's.
Er hat sich das Geld nicht abgeholt, oder?
Da hat das Geld abgeholt, aber er hat nie einen Ton gesagt. Ich glaube, das war auch so die Zeit, wo die Frau keine Ahnung hatte, was der Mann verdient,
ja,
oder was der an Geld hat, was an Geldmöglichkeiten da sind, weil aufgrund von den diese 15 bis 20 Cousinen und Cousins, die müssen ja auch natürlich auch alle Eltern haben. Das heißt, die hatten, meine Mutter hat irgendwie 8 oder 9 Geschwister.
Jesus.
Und die mussten natürlich auch alle ernährt werden.
Mhm. Ja,
und deswegen war halt daheim auch immer oder bei der Oma auch immer so dieses Geld-Ding ein Thema. Ne? Überall halt gucken, okay, was kriegen wir aus dem Garten? Wo können wir uns irgendwie noch Geld dazu verdienen? Die hat auf dem Markt Sachen verkauft. Die hat in der Kneipe von meinem Onkel gearbeitet. Und dadurch war halt irgendwie, die haben ewig in Miete gewohnt, ewig in den gleichen Räumen seit gefühlt 100 Jahren. Und war halt einfach so Oma und Opa. Und mein Opa war ein hochintelligenter Typ, der hat für die ganzen Leute die Schilder geschrieben, der war ja irgendwie Lithograf, also hat in der Druckerei, bei Mein Echo hat er gelernt, beziehungsweise hat auch ewig gearbeitet, was aber auch so ein Punkt war, wegen diesem Gedanken von diesem hohen Lottogewinn, dass der einfach noch zu einer Zeit gearbeitet hat, wo es auch noch richtig Geld gab und auch richtig Rente und allem drum und dran. Deswegen ist diese, also irgendwas muss passiert sein, weil der hatte dann später, da kann ich nicht drüber reden, aber es gab Hinweise drauf, dass er auf jeden Fall irgendwann mal ab irgendeinem Punkt auf einmal Geld hatte. Aber der hat es einfach gespart und er hat es einfach auf dem Konto gehabt und alles klar. Und mein Opa hat immer, der war Lithograf und hat für alle so Schilder geschrieben, ob es Geburtstagsgrüße sind oder für ein neues Geschäft oder sowas. Und das war wie gedruckt. Also geil. Der hat da gehockt in der Küche und hat das geschrieben. Wenn der hat Kreuzworträtsel gemacht, da hast du gedacht, das wäre reingedruckt gewesen.
Der Opa meiner besten Freundin hat sowas Ähnliches gemacht. Da haben wir uns mal irgendwann so gesammelte Werke von ihm angeschaut. Sowas finde ich sehr, sehr schön. Also das muss ich wirklich sagen, das gucke ich mir gerne an, weil das irgendwie auch so wie ein Fenster ist in das Leben von der Person. Ne? Man kann dann irgendwie so ein bisschen sehen, was das wohl für ein Mensch war. So ein bisschen, irgendwie so ein bisschen bildet man sich das ein. Ich würde sagen, eine Frage machen wir noch.
Jo, da möchte ich aber noch kurz abschließend sagen, das will jetzt echt kein schlechtes Bild irgendwie auf meine Leute werfen oder sowas. Es war halt immer, den Eindruck hatte ich persönlich, wenn es aber an Weihnachten so dann wirklich alle zusammengekommen sind, da waren da irgendwie 50 Leute.
Geil.
Und es war witzig. Geil. Und es war bunt und alle Kinder zusammen und so und das hat echt Spaß gemacht, aber ich bin halt einfach kein Oma- und Opa-Kind. Die Feelings kenne ich halt einfach leider nicht. Letzte Frage. Karrierefrei fragt, eure Feel-Good-Serien, wenn man krank oder down ist?
Oh Max, da kennst du eine Menge.
Scrubs.
Ja?
Ich gucke gerade wieder viel Scrubs. Finde ich immer noch einfach eine der schlauesten Serien, weil sie den Grat wandern zwischen absolutem Klamauk und total krasser Emotion.
Nennt man Comfort-Binging übrigens. So Sachen gucken, die man schon ewig geguckt hat, bin ich bei Alf ganz vorne dabei.
Und Two and a Half Men.
Dein Guilty Pleasure.
Ja, ist so ein Ding bei mir.
Bei mir ist, wenn's richtig beschissen ist, dann gucke ich Mentalist. Habt ihr das auf dem Schirm?
Das ist so bekackt. Das war so ein Sat.1-Ding.
So bekackt.
So ein blonder Typ gewesen. Ne?
Genau. Und der ist halt,
der sah aus wie Macklemore.
Genau, der sah aus
wie Macklemore als Arzt.
Macklemore in so einem Zweireihe. Mit so einer gestreiften Weste, so mäßig. Und der dann immer so alle bezaubert, weil er so charmant ist und hier und da einen Mordfall löst. Das ist so bekackt, aber irgendwie gibt mir das gute Feeling. Ich kann euch nicht sagen, warum. Und, dann gibt es so einen Martial-Arts-Film, Hero heißt der. Und den auf Deutsch. Normalerweise gucke ich alles mehr auf OV, aber der ist so weird synchronisiert, dass der hat so keine Nebengeräusche und dann bringt mich das so total runter, weil wenn die sprechen, dann spricht immer nur einer. Und das erfüllt so irgendwie diesen ganzen Film. Das ist ganz weird irgendwie, weil eigentlich würde ich das, glaube ich, irgendwie nicht gut finden. Aber in dem Moment schlägt das bei mir voll ein. Und das calmt mich down.
Check ich.
Lessmann, ist es bei dir Stargate, die Serie? Oder nee. Xenia?
Nee. Wie kommst du drauf?
Weiß nicht, weil das war gerade eben so.
Ja, weil das so, das hätte gut gepasst, wenn Mark Mendel es gesagt hat.
Bei mir ist es tatsächlich was relativ Neues im Vergleich zu Xena und Stargate. Es ist zum einen, weil du gerade Two and a Half Men gesagt hast, die haben danach eine Serie gemacht.
Two Broke Girls.
Ja, und danach noch eine, und zwar The Ranch.
Ach, das?
Das ist, das gibt's, glaube ich, nur auf Netflix. Ist mit Ashton Kutcher auch. Der so eine
den
Ranch
dann
hat.
Aber der eine wurde doch auch gecancelt dann.
Genau,
ne?
Der Bruder wurde gecancelt.
Von 70s Show.
Und der Vater wird gespielt von Gott aus The Big Lebowski. Der, was ist dieser Cowboy am Ende?
Hat es Seth Rogen geschrieben?
Nee, das ist.
Ich habe da auch ein bisschen reingeschaut. Ich hatte auch so Feelings.
Das ist so beruhigend irgendwie. Und Das ist auch, das ist für eine, also die Zuschauerschaft, die angepeilte Zielgruppe sind da halt, glaube ich, so Rednecks eigentlich. Das heißt, also kompletten Redneck-Humor, aber ohne rassistisch zu sein, halt immer so ganz knapp dran vorbei, sodass niemand quasi die Show cancelt. Aber nichts könnte weiter von mir und meinem Leben und meinen Ansichten und meinem Humor auch entfernt sein als das.
Ja, stimmt, die fressen die ganze Zeit nur Steak. Ne,
die fressen nur Steak und es ist immer alles nur mit den Trucks und die reden auch die ganze Zeit alle mit so einem Südstaaten-Akzent und irgendwie beruhigt mich das total. Mhm. Keine Ahnung, ich kann wirklich nicht den Finger drauflegen und das kann ich aber auch wirklich nur gucken, wenn es mir schlecht geht. Wenn es mir gut geht, finde ich es richtig scheiße. Aber eine Serie, die auch funktioniert, wenn es mir gut geht und die mich super beruhigt, ist Mozart in the Jungle. Gibt es bei Amazon Prime. Ist, glaube ich, mittlerweile, also gibt es nicht mehr. Wurde irgendwann abgesetzt, weil es niemand guckt. Das ist eine Serie, die spielt im New York Symphony Orchestra und eine neue Oboistin kommt, will quasi in dieses New York Symphony Orchestra reinkommen und es gibt einen neuen Dirigenten, der da irgendwie so neuen Wind reinbringt. Es klingt auch irgendwie langweilig, wenn ich das erzähle, aber das ist so toll geschrieben, die Figuren, die schaffen da was, was ich ganz bemerkenswert finde. Es gibt wenige Serien, die das schaffen, dass du alle Figuren irgendwann magst, auch wenn die sich mal scheiße verhalten. Also die erfahren nicht so eine Läuterung im Sinne von, in den meisten Serien ist es irgendwann so, am Anfang ist jemand ein Arschloch und dann hat er die Erleuchtung und dann ist er einfach nur noch nett und so. Und da ist es schon so, die Leute bleiben schon, wie sie sind, aber die schaffen das so ganz subtil nach und nach, dass du alle magst und nachvollziehbar findest, obwohl die sich auch weiterhin wie Arschlöcher verhalten teilweise. Und das ist irgendwie auch schön, wie nach Hause kommen, wenn ich das gucke.
Bei mir ist es Pastewka, glaube ich. Eine Serie, die ich total gerne mag, die es leider nicht mehr geben wird. Also die sind abgedreht quasi. Es ist so eine Mockumentary, so ein bisschen über Bastian Pastewka.
Langsam ist Basti abgedreht.
Und was es außerdem noch ist so YouTube-Videos teilweise. Es gibt so ein paar gute deutsche Kanäle. Also ich gucke zum Beispiel gerne von Krause, von Pierre Krause, diese Kurzstrecke, die gucke ich mir gerne an. Das ist immer irgendwie so ein 20-minütiges Video. Das kann man sich kurz vorm Einschlafen nochmal anschauen. Sowas schaue ich ganz gerne, ja. Sowas gucke ich mir
an. Und Jeremy Fragrance.
Und natürlich Jeremy Fragrance. Ja,
I wanna have sex with this pizza.
Sagt er das?
Er hat letztens in seinem Instagram so eine Pizza in die Kamera gehalten. Er hat gesagt, the smell of the pizza. I wanna sleep with the pizza. Was so, Mann, Alter, Jeremy, komm mal runter.
Ich habe von irgendjemandem gehört, ist es aus eurer Crew gekommen, dass der ja anscheinend in Oldenburg wohnt und dass er jeden Morgen oberkörperfrei joggen geht und dabei saulaut über seine AirPods telefoniert. Das finde ich genial.
Der ist wirklich
verrückt. Der macht, also Jeremy Fragrance.
Oldenburg, sorry.
Der macht ja jetzt jeden Samstag Wild Fruit Saturday.
Ja.
Und das bedeutet, dass er nur sich von wilden Früchten quasi ernährt, die er findet. Also ob man eine Brombeere isst oder so. Und
man ist schon am Arsch, ne? Der Bro.
Und aber die Sache ist ja die, du hast es schon angesprochen, Oldenburg, ne? Der Winter kommt. Es wird nicht mehr lange irgendwas zu finden sein.
Ja.
Deswegen hat sich Jeremy Fragrance, der ja sehr wohlhabend ist, muss man sagen. Also er macht das quasi als Art Dopamin-Detox. Also er meint, wir können immer alles haben und er will sich quasi zurück besinnen darauf, dass es nicht immer so ist. Und deswegen macht er diesen Wild Fruit. Eigentlich ist es auf eine Art auch ein schöner Gedanke.
Ja.
Und er hat sich aber jetzt quasi ein Loophole eingebaut für den kommenden Winter. Und zwar darf er auch aus Mülltonnen jetzt essen und er darf auch Passanten fragen, ob sie ihm was kaufen.
Okay.
am Wild Food Saturday. Also wenn euch Jeremy Fragrance fragt, ob ihr ihm eine Pizza kauft, kauft ihm nochmal eine Pizza.
Kauft dem guten Mann nochmal eine Pizza, Leute. Ja, dankeschön, Max und Max.
Max,
vielen Dank.
Schön, dass ihr da wart.
Dankeschön, dass wir da sein durften.
Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir
Paris
jetzt mal.
Paris Athen, Wild Scene.
Was war's?
Paris Athen auf Wiedersehen.
Okay, gut, alles klar. Ciao.
Ciao.
Die Prosecco Laude kommt 2022 auf die feine Tour auch in deine Stadt. Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, München, Köln, Hamburg, Berlin. Hol dir jetzt dein Ticket auf Eventim oder krasserstoff.de.
Du hast auch eine Frage an Chrissy und Marek? Dann schick uns deinen Hörerfax an die 06021 58 41 89 7 oder slide in die DMs auf unserem Prosecco Laune Profil bei Instagram und vielleicht ist deine Frage das nächste Mal dabei.
Hörerfax, Hörerfax.
Der 7-1 Audio Podcast Tipp.
Stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei.
Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiterhören möchtet, also weiter Podcast-Material auf die Ohren bekommen wollt,
dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord of X und erzählen True Crime Stories.
Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sekten, um Mafiafälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt.
Ja.
Die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht. Und danach ist er einfach verschwunden.
Ihr müsst euch vorstellen, es war ein junger Mann, der ist nach Bulgarien gefahren mit seinen Freunden, wollte dort Urlaub machen, feiern, trinken, das Leben genießen und er ist spurlos verschwunden. Was dahinter steckt, wer Lars etwas angetan haben könnte, darüber sprechen wir bei Mord of X.
Oder unbekanntere Fälle wie der Barfußbandit oder der Dating Game Killer, die ihr alle euch nicht entgehen lassen solltet.
Also hört jetzt rein und abonniert am besten auch den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß beim Hören!